Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Lena Gorelick. Herzlich willkommen, Lena.
Vielen Dank.
Für alle, die zuhören und dich vielleicht noch nicht kennen, stelle ich dich kurz vor. Und falls ich dabei Fehler mache, unterbrichst du mich einfach direkt. Du hast schon wirklich sehr viele Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ich dachte, ich nenne mal eine kleine Auswahl. Meine weißen Nächte, Hochzeit in Jerusalem, Sie können aber gut Deutsch, mehr schwarz als lila, wer wir sind. Und du hast zusammen mit Mirjam Schellbach und Mirjam Zadoff trotzdem Sprechen herausgebracht. Mirjam Zadoff war mit diesem Buch nämlich auch schon in diesem Podcast zu Gast. Und für diese ganze Arbeit wurdest du auch schon mehrfach ausgezeichnet. Und der neueste Preis sozusagen wurde dir noch nicht mal übergeben, soweit ich das richtig recherchiert habe, der Preis der Literaturhäuser. Und heute bist du mit deinem neuesten Buch hier zu Gast. Es heißt Alle meine Mütter. Und der Titel des Buches verrät ja auch schon das Thema, über das wir hier sprechen. Es geht um Mütter. Und zwar geht es um verschiedenste Formen der Mutterschaft. Also es geht um das Verhältnis zu der eigenen Mutter, aber es geht auch um das Verhältnis zu den eigenen Kindern, also das Muttersein. Dann geht es um Nicht-Muttersein, das Verlieren der Mutter, das Verlieren der Kinder. Wie bist du an diese ganzen Geschichten rangegangen? Also wie bist du da auch rangekommen?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe viel recherchiert. Ich habe viel auch erstmal aussuchen müssen, was ich schreibe und was ich nicht schreibe, weil es natürlich so viele Müttergeschichten zu erzählen gäbe, wie es uns Kinder gibt, also die gesamte Menschheit. Und ich musste, ja, ich war viel damit beschäftigt, was irgendwie am dringendsten zu schreiben ist, weil das natürlich ein Buch ist, was noch ewig hätte weitergehen können. Und dann bin ich je nach Thema unterschiedlichst vorgegangen. Also ich mache es vielleicht konkret an Beispielen. Es gibt eine Geschichte über einen Schwangerschaftsabbruch, und der Schwangerschaftsabbruch spielt in der Sowjetunion. Dazu gibt es gar nicht so viel. Also es ist nicht so, dass ich da ewig hätte recherchieren können, weil das tatsächlich so ein Tabuthema war, obwohl es legal war, Schwangerschaftsabbrüche in der Sowjetunion vorzunehmen, und zwar schon ziemlich früh legal war. Wurde darüber nicht gesprochen und dementsprechend auch nicht geschrieben. Also es ist nicht so, als hätte ich mir irgendwie 30 Romane und 27 wissenschaftliche Artikel anlesen können. Also habe ich einfach das gelesen, was es gab. Und dann habe ich natürlich irgendwie nochmal recherchiert zu sowjetischen Kliniken im Allgemeinen und zu Schwangerschaftsabbrüchen im Allgemeinen. Und ab da war es eigentlich meiner Fantasie, war ich ein bisschen ausgeliefert. Und bei anderen, es gibt ein Kapitel, da geht es um Mütter von Kindern, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Und da habe ich tatsächlich viele Interviews geführt und viele Gespräche geführt. Genau, also es ist bei jedem Kapitel anders, aber es ging, glaube ich, viel mit der Notwendigkeit zur Entscheidung einher. Geht es ja immer beim Schreiben, aber hier nochmal anders, weil ich mich ja nicht einmal mit mir auf etwas geeinigt habe und von da an losgeschrieben habe, sondern weil ich mich immer wieder neu einigen musste. Und es ging auch immer darum, für jede Geschichte eine eigene Sprache und auch eine eigene Form zu finden.
Es fällt ja auch so ein bisschen auf, dass der Prozess des Schreibens sozusagen, also wie du mit dem Text, wie du auf den Text auch blickst, das wird ja im Buch schon erwähnt, also das schreibst du ja auch sozusagen. War das von Anfang an so eine Idee, dass so dieser schreibende Prozess auch so ein bisschen mit beschrieben wird sozusagen?
Nein, das ist wie auch der Rest im Schreiben entstanden. Also ich bin keine Autorin, die die Dinge planen kann. Ich kann sie nur im Schreiben erforschen. Also es war auch alles andere nicht vorgeplant. Also es war nicht geplant, weiß ich nicht, dass ich, also zum Beispiel der Text eben über die Mütter mit den Kindern mit einer Beeinträchtigung, der ist ja so ein bisschen chorisch, ne? Also es gibt ganz viele Figuren. Das war auch nicht geplant, sondern ich habe im Schreiben gemerkt, ich will mich nicht konzentrieren auf eine Figur. Und genauso ist dieser Schreibprozess eingeflossen. Der war auch zwischendrin mal komplett rausgekürzt. Dann ist er wieder eingeflossen. Also es ist eher so im Denken, also gibt es neben der Notwendigkeit zur Entscheidung, gibt es die Dinge, denen ich nicht ausweichen kann. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben.
Du hast Geschichten von anderen Personen rangezogen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Interviews geführt. Du beschreibst auch, wie du manchmal so Szenen beobachtest, aber du hast auch ganz viel von dir selber da reingeschrieben. Wie war das denn? Weil man sich da ja auch mit verletzlich macht. Also mit dem Schreiben macht man sich wahrscheinlich immer ein bisschen verletzlich, weil man immer so ein bisschen ins Innere blicken lässt. Aber über die eigene Mutter oder auch das, die eigene Mutterschaft zu schreiben, ist dann ja nochmal ein sehr intimes Thema. Wie war das für dich?
Ich habe, also erstens würde ich sagen, dass man tatsächlich sich immer verletzlich macht beim Schreiben. Und ich hatte das Gefühl beim Schreiben der anderen Frauen, dass ich sie verletzlich mache. Also ich zeige sie in einer Verletzlichkeit, auch wenn sie fiktiv sind, aber für mich sind sie ja nicht weniger real. In dem Moment, in dem ich sie schreibe, habe ich denen gegenüber genauso eine Verantwortung wie all den Menschen in meinem direkten Umfeld. Und ich hatte das Gefühl, ich stelle sie ganz schön in ihrer Verletzlichkeit. Vielleicht stelle ich sie nicht aus, das klingt nach böser Absicht, aber ich stelle sie zumindest verletzlich, lasse ich sie dastehen. Und ich hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja, also ich muss mich ihnen an die Seite stellen, sonst bin ich nicht ehrlich. Also sonst bin ich ihnen gegenüber nicht ehrlich, sonst habe ich so eine bestimmte Hierarchie meinen Figuren gegenüber und ich muss mich selbst auch zur Figur machen. So.
Du schreibst irgendwann, ich sammle Geschichten von Mutterschaft, von Versehrtheit, dies ist ein Versuch und an der Vollständigkeit werde ich scheitern. Und man merkt es auch immer wieder, dass das Muttersein etwas ist, was, wovon alle irgendwie ein Bild haben, was super individuell ist und was, also diese Gleichzeitigkeit muss man irgendwie aushalten von, es ist systematisch, aber es ist auch individuell und man wird dem irgendwie nicht gerecht. Egal wie lang man versucht und wie viele verschiedene Facetten des Bildes man auch malt sozusagen. Und genau dieses Thema macht das ja auch auf, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie sich das anfühlt, weil du ja auch jetzt von der Verletzlichkeit der Mütter redest, die du beschrieben hast. Also wie sich das anfühlt, an ein Thema zu gehen, wo man von Anfang an weiß, es ist unglaublich schwer, da nur so ranzukommen daran, dass es so vollständig ist.
Ja, das hat mich auch wirklich sehr viel umgetrieben. Also erstens unterschiedliche Dinge in diesem Prozess. Das erste ist vielleicht, genau das, es ist, auf der einen Seite gibt es nichts Universelleres, als eine Mutter zu haben, weil wir haben alle eine, unabhängig davon, wo und wann und wie wir leben, haben wir alle jemanden, der uns auf die Welt gebracht hat. Und auf der anderen Seite ist es das Individuellste, was es gibt. Und auch vielleicht die privateste Beziehung, weil es die erste ist. Und weil man sich ja auch meistens irgendwie körperlich nah war, egal ob man gestillt wurde oder nicht, aber es gibt so eine bestimmte körperliche Verbindung zwischen Mutter und Kind, wie man sie zu anderen Personen eben nicht hat, ne? Alleine dadurch, dass wir ja alle mal in einem Bauch aufgewachsen sind. Und deswegen dieses Individuelle versus eben das Universelle fand ich irgendwie schwer zu greifen. Ja, also was mache ich damit, dass es eine universelle Erfahrung ist, die aber gleichzeitig so privat und so intim und auch so eigen ist, weil ja für, und zwar in beide Richtungen, also jede Mutter denkt ja, ihr eigenes Kind sei das Außergewöhnlichste und das irgendwie am meisten Geliebte und genau so denkt jedes Kind, meine Mutter ist, und zwar egal in welche Richtung es ab da geht, also ob es die nervigste Person ist oder die Liebste oder die Schönste oder die Glückste, ist es ja immer sozusagen, da gibt's aber niemanden daneben, ja, egal ob positiv oder negativ besetzt. Und das fand ich schwierig, ich fand es wahnsinnig schwierig, es ist immer eine Anmaßung, sich in jemanden hineinzuversetzen, aber ich fand es bei diesem Thema besonders anmaßend, weil ja auch der emotionale Pegel so hoch steigt, sobald man Mutter sagt, ne? Also niemand bleibt ruhig, ja, das habe ich jetzt auch aus Gesprächen. Sobald ich gesagt habe, ich schreibe über Mütter, war der emotionale Pegel extrem hoch. Und zwar egal, ob man jetzt von seiner eigenen Mutter begeistert war oder irgendwie sagte, auch meine war ganz schlimm und wir haben ein ganz schlimmes Verhältnis, war es eine ziemlich hohe Emotionalität. Und das andere ist tatsächlich, was lasse ich weg? Also ich habe ja offensichtlich Milliarden von Geschichten weglassen müssen. Und das fand ich so schwierig, mich zu entscheiden, was ich erzähle und was nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich werde nie fertig. Und ich hatte das Gefühl, also ich hatte dann auch, dann hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie noch nichts von dem geschrieben, was ich eigentlich schreiben wollte. Und dann hatte ich auch kurz überlegt, muss ich vielleicht irgendwie, muss ich mir noch ein halbes Jahr nehmen? Ja, muss ich irgendwie den Veröffentlichungstermin verlegen. Und dann wurde mir klar, ich werde auch in einem halben Jahr nicht denken, ich werde fertig sein. Es ist nicht so, dass wenn ich, dann habe ich das Gefühl, ah ja, jetzt habe ich die wichtigsten Szenen aufgeschrieben, jetzt bin ich durch. Sondern das ist ein Unterfangen, was irgendwie in der Idee prädestiniert ist zu scheitern. Also ich hatte nicht die Idee, eine Vollständigkeit zu erreichen, aber ich hatte die Idee, vielleicht eine Vielfalt oder ein Mosaik vielleicht so auszuwerfen, so ein bisschen bei diesen Kaleidoskopbildern, ne, wo man dreht und dann entsteht irgendwie so ein Bild und man weiß nicht, wie es entsteht. Sowas hatte ich im Kopf. Und das geht natürlich ähnlich wie beim Kaleidoskop, geht das ja endlos, ne? Man kann da ja drehen und drehen und drehen und jedes Mal kommt ein neues Bild.
Es ist ganz spannend, wenn ich habe gerade gedacht, der Prozess des Schreibens und dass es so unmöglich ist, das einzufangen, hört sich fast so an wie die Beziehung an sich. Weil die Beziehung, eine mütterliche Beziehung ist ja auch so eine unmögliche Beziehung eigentlich. Also auch dieses, ich zitiere dein Buch wieder, du schreibst, die Liebe einer Mutter hat ein Wunder zu sein. In dieser Liebe ist kein Fragezeichen vorhergesehen. Und dieser Anspruch an einer Beziehung ist ja auch schon ein unmöglicher Anspruch eigentlich. Also auch dieses, man darf das nicht bereuen oder man darf nicht mal nicht nur immer gütig auf sein Kind blicken. Und dieses, also dieser Anspruch an diese Beziehung ist ja über die Maßen verrückt. Also nicht einzuhalten eigentlich. Genau, und ich fand es gerade spannend, weil das so ähnlich klang wie auch dein Anspruch an dieses Buch.
Ja, ich mag das, wenn sich die Themen und die Schreibprozesse übereinander legen. Also dann ist es irgendwie stimmig, wenn der Schreibprozess etwas, also wenn ein Text eine Erkundung ist, dann ist der Schreibprozess im besten Fall auch suchend und nicht geplant. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, die irgendwie in rasendem Tempo passiert, dann finde ich schön, wenn ich sie auch rasend schreibe. Und ich glaube, es ist genau richtig, weil die Mutter als Person ist nicht zu fassen, aber auch diese Komplexität von der Mutter-Kind-Bindung ist nicht zu fassen. Im Übrigen genauso im Negierten. Ne? Also auch Kinder, die irgendwie ihre Mutter nie erlebt haben, weil sie verstorben ist oder weggegangen ist, arbeiten sich ja genauso an der Mutter ab. Ne? Da muss man noch gar nicht sich gestritten haben, worüber auch immer. Und dieses Unfassbare, also es wäre auch vollkommen überheblich gewesen, wenn ich jetzt sagen würde, die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder die Beziehung zur Mutter ist nicht fassbar, aber im Schreiben habe ich es echt gut hinbekommen. Also da würde was nicht stimmen, verhelfen.
Und es ist ja nicht nur dieses Negieren, man hat die eigene Mutter nicht, sondern du schreibst da auch über die Entscheidung, nicht Mutter zu werden und dass Frauen quasi sich eigentlich gar nicht davon lösen können, nicht als potenzielle Mütter, würde ich mal sagen, betrachtet zu werden in der Gesellschaft. Also es ist ja auch irgendwie dieses, ich glaube, ich habe diese Ambivalenz total gespürt, auf Frauen zu blicken, als natürlich müssen Frauen diese unmögliche Beziehung tragen der Mutter. Also irgendwie ist es klar, dass an Frauen dieser Anspruch gestellt wird und nicht an Väter wird auch ein Anspruch gestellt, aber jetzt nicht so dieser unmögliche, glaube ich. Ich habe gestern noch mit meiner Mitbewohnerin zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie gerade versucht, sich selber zu sein, wie eine gute Mutter zu ihr auch wäre. Also gütig zu sich zu sein. Und man würde ja nie sagen, ich bin selber so zu mir, wie ein guter Vater zu mir ist, sozusagen. Also es ist ja irgendwie schön, dass man so, dass die Frauen die sind, in denen wir so das Vertrauen schöpfen, sozusagen. Und trotzdem ist es dann ja wieder der Anspruch an die Frau, so sein zu müssen. Also es ist auch da die Gleichzeitigkeit dieser Unmöglichkeit, die so an Frauen getragen wird und auch, selbst wenn sie es gar nicht sein wollen, also selbst wenn sie gar keine Mutter sein möchten, nicht davon loskommen.
Ich glaube, dass dieser Anspruch, der bildet sich in der Sprache auch immer ab. Es ist so, wie du sagst, gute Mutter. Es ist ja auch das Gegenteil, es ist Rabenmutter. Ne? Also niemand spricht von einem Rabenvater. Und niemand rechnet auch bei den Männern, würde ich sagen, so sehr, ist es Vater oder nicht. Ne? Also bei Frauen, es sind dann die kinderlosen Frauen. Man spricht nicht von den kinderlosen Männern, ja. Man spricht nicht, also es gibt nicht diese Dualität von Vater, Nichtvater, während es bei Müttern immer Mütter und Nichtmütter. Es gäbe es zwei Lager Und das hätten dann die Frauen irgendwie, ab da gehen sie nur noch getrennte Wege, weil sie eben unterschiedliche Erfahrungen haben. Ja, also ich glaube nicht, dass man die Männer aufteilt mit Vatererfahrung oder nicht. Und die Mütter sind auch alle im selben Topf. Na, genauso wie die Nichtmütter alle im selben Topf sind. Deswegen war mir zum Beispiel auch dieses Kapitel so wichtig, wo ich mich an einer Figur abarbeite, die in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln kann. Also eben, und das ist, glaube ich, also auch jetzt in der, wenn man diese Auftrennung machen wollen würde, was die Gesellschaft ja tut, von den Nichtmüttern, dann würde ich sagen, ist das ein kolossaler Unterschied. Ob man sich entscheidet gegen Kinder und das nicht möchte, oder ob man unbedingt möchte und kein Kind haben will, dann würde ich, die Trennlinie ist aber zwischen, hat man ein Kind oder nicht, und nicht, hat man den Wunsch oder nicht. Ich würde auch sagen, dass die Verbindungslinie zwischen denen, die sich gegen ein Kind entscheiden, und denen, die sagen, ich habe Kinder, aber ich hätte auch echt gut ohne gekonnt, ja, oder auch regretting motherhood, so, warum habe ich das gemacht, würde ich sagen, ist die Schnittmenge eigentlich größer als die zwischen, oh, du hast auch ein Kind, du bist super glücklich damit, ich hingegen denke, war es die richtige Entscheidung oder nicht. Und die Trennlinie wird aber so gemacht, und das, also darüber wollte ich schreiben, ich wollte auch an diesen Trennlinien entlang schreiben, und die auch überqueren.
Ich habe mich gefragt, ob wir einen weniger hohen Anspruch an Mütter brauchen oder einen gleich hohen Anspruch an Väter.
Ich glaube, wir sollten mehr Menschen darüber lesen, ob sie Mütter oder Väter sind. Also ja, man braucht einen weitaus kleineren Anspruch an Mütter, das unterschreibe ich. Ich unterschreibe auch das mit den Vätern. Ich glaube aber auch, es würde schon helfen, wenn wir diese Menschen weniger über ihre Kinder lesen würden, als wir es tun.
Damit auch die Person dann nicht nur als Eltern sehen, wenn sie dann Kinder haben. Also, dass man sich nicht selber verliert mit der Entscheidung, Mutter zu werden oder ein Elternteil zu werden.
Ja, aber dass man sich auch nicht verliert, also, dass man sich in den Augen der anderen nicht verliert, ne? Also, dass man sozusagen in den Augen der anderen, in dem Moment, in dem man Elternteil wird, und das ist bei Müttern eher der Fall, nur noch als Mutter gesehen wird. Und alles andere daran berechnet wird, ne? Also so, egal ob es berufliche oder private Entscheidungen gibt, ja? Also Frauen, das letztens mitgekriegt, hat eine Frau erzählt, sie hat sich getrennt, und die erste Frage ist, wie geht's den Kindern und nicht, wie geht's dir? Sie hat sich gerade getrennt. Und die erste Frage ist sozusagen, was macht es mit den Kindern? Also sie muss die Frage als Mutter beantworten und nicht als ein Mensch, der bis vor kurzem eine Partnerschaft gelebt hat.
Und es ist ja auch so, dass oft Mütter dann auch noch in Konkurrenz zueinander gestellt werden oder sich auch nicht davon loskommen, sich in Konkurrenz zu denken zu anderen Müttern. Die Mutter aus dem Kindergarten macht es eventuell besser. Ich schaffe es nicht, das und das zu leisten. Ich gebe nicht immer Gemüse mit, sondern auch mal, ich weiß es nicht. Also genau, wie kommen wir denn dahin, dass gemeinsamer zu denken, also diese Aufgabe der Kindererziehung auch gemeinsamer zu denken.
Ich glaube, auch da hilft, also erstens müssen wir sozusagen von der Verantwortung an die Mutter loskommen, ja, also wir müssen von diesem loskommen, dass wenn ein Kind, keine Ahnung, kein Gemüse hat in der Brotdose, was Kinder im Übrigen überleben, würde ich mal sagen, dann stimmt da irgendwas im System nicht, ja? Also dann muss es irgendwie ein anderes System geben, bei dem irgendjemand dieses Gemüse, wenn es denen so wichtig ist, geschnitten und gekauft hat oder andersrum gekauft und geschnitten hat. Und dann dürfen wir es nicht immer auf die Mutter beziehen, die nicht das richtige Brot gepackt hat. Und dann müssen wir, glaube ich, loskommen von der Vorstellung von einer guten Mutter. Also ich glaube, dieses Messen von die anderen haben selbstgebackene Muffins und ich habe irgendwie eine, weiß ich nicht, Fertigpackung, die ist ja nur da, weil man eine Vorstellung davon hat, was eine gute Mutter ist, nämlich die ohne die Fertigpackung. Das machen wir ja auch bei anderen Beziehungen nicht, ja? Also wenn du jetzt zu mir sagst, ich habe gestern mit meiner Bewohnerin bis Mitternacht über worüber auch immer geredet, dann denke ich nicht, oh, ups, ich sollte meine beste Freundin aber öfter anrufen, ja? Und wenn irgendjemand, weiß ich nicht, sagt, ich bin beruflich, ich arbeite, stehe schon immer um 6 Uhr auf morgens und checke Mails, dann denke ich, ah ja, okay, ich bin kein Morgenmensch und denke nicht, ah, ich sollte auch um 6 Uhr morgens Mails checken. Weil wir nicht so gefestigte Vorstellungen davon haben, wie diese anderen Beziehungsgeflechte zu sein haben. Und bei der Mutter haben wir es eben schon.
Du schreibst ja auch über deine Mutter und auch dieser Blick auf, ist das Bild einer Mutter immer gleich geblieben? Ne? Also ist das Bild über Generationen, dieses auch die gute Mutter sein, wie hat es sich verändert und ist es immer gleich geblieben? Was würdest du denn sagen, wie hat es sich verändert? Also wie ist das Blick auf Mütter nochmal anders geworden über die Zeit?
Oh, ich würde sagen, dass sehr erstaunlich wenig sich verändert hat. Also wenn man sich andere Dinge anschaut, wie wir auf unterschiedliche, also ich würde sagen zum Beispiel die Vorstellung von einer jetzt Partnerschaft als eine heterosexuelle Ehe, ja, da würde ich sagen, hat sich mehr, also allein wenn man schon sowohl die Scheidungsraten als auch überhaupt die Heiratsraten anguckt, hat sich was verändert, ja. Wir haben die homosexuelle Ehe, ja, wir haben offene Beziehungen, wir haben, weiß ich nicht, unterschiedliche Formen von Partnerschaften, ja, es ist nicht mehr dieses, oh Gott, jemand ist noch nicht verheiratet, die Welt geht unter, ja. Das Kind hat, die Mutter hat das Kind zu spät vom Kindergarten abgeholt und das Gemüse war nicht vorgeschnitten, würde ich sagen, hat sich etwas weniger getan. Ja, also ich würde sagen, wir sind immer noch sehr, und also insbesondere Deutschland, also zumindest im Vergleich zu den Ländern, die ich jetzt kenne, hing da Deutschland schon ziemlich hinterher.
Und wenn du jetzt auf andere Länder blickst, was funktioniert da denn besser? Was sollten wir uns da abgucken? Also vielleicht auch systematisch, gar nicht individuell, ne? Also gar nicht so, was sollte ich bei mir ändern, wenn ich auf Mütter blicke, sondern da vielleicht auch jeder bei sich schauen, aber auch so systematisch, wie man ja Elternschaft ermöglichen kann, besser in Ländern sozusagen.
Naja, ich glaube, es fängt schon bei der Kinderbetreuung an, ne? Also bei der Selbstverständlichkeit, mit der in anderen Ländern Kinderbetreuung da ist, weil auch so klar ist, dass irgendwie beide Eltern arbeiten. Und zwar sowohl müssen als auch wollen, ne? Das ist ja immer so, wird immer so, sozusagen, man muss nur reich genug sein, dann kann man, und ich will das gar nicht, also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, ich will gar nicht, es ist total in Ordnung, wenn Mütter sagen oder auch Väter sagen, ich will so und so viele Jahre bei meinem Kind bleiben. Aber es muss genauso in Ordnung sein, dass man sagt, ich will eben nicht bei meinem Kind bleiben und ich will, auch wenn es 2 oder 3 Monate ist, alt ist, will ich losziehen und mein Ding machen und das machen, was mir irgendwie wichtig erscheint. Und dass beides ermöglicht ist und dass es nicht auch diesen Blick gibt von die armen Kinder, die erst später aus dem Kindergarten abgeholt werden. Diese Selbstverständlichkeit von, also wie sagt man, ein Dorf erzieht ein Kind oder so, ne? Es gibt doch diesen Satz, ja, und dass es diese Selbstverständlichkeit gibt von, es ist gut, wenn das Kind von anderen abgeholt wird, ja, es ist gut, wenn da irgendwie, oder das Kind länger im Kindergarten ist und mit der Kindergärtnerin spielt oder mit anderen Kindern oder von Oma oder von den Nachbarn, ja, und nicht dieses irgendwie, dem Kind geht's am besten, wenn es bei Mama ist, ne, also es ist ja auch immer so, es fängt ja schon beim Arzt an, ja, dass irgendwie, wenn es weint, wird's an die Mutter gereicht, ja, obwohl der Vater daneben steht. Ich glaube, wenn wir dieses Selbstverständnis ändern, und das ist schon auch eine politische, also da gehören politische Maßnahmen dazu, die bei der Kinderbetreuung anfangen, die auch damit anfangen mit, weiß ich nicht, Ehegattensplitting und all dieses sozusagen, das ist, also all die steuerlichen Vorteile, die dafür sorgen, dass man auch oft denkt, es lohnt sich gar nicht, dass die Mutter arbeitet. Wie gut die Kinderbetreuung funktioniert. Ja, also ob ich das Gefühl habe, mein Baby oder mein Kind wird da irgendwie mit 30 anderen Kindern und alle stecken sich an oder ich habe das Gefühl, hey, es ist für das Kind eigentlich besser, da mit 10 anderen Kindern zu spielen, als jetzt mir und meiner schlechten Laune ausgesetzt zu sein.
Du hast ein bisschen angesprochen, welche Geschichten du nicht erzählt hast. Und mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel Geschichten von schlechten Müttern, und damit meine ich nicht überfordert oder Mütter, die Fehler machen und das wird dann so tabuisiert und so, das meine ich so nicht, sondern es gibt ja auch wirklich Mütter, die brutal sind, die quälen. Diese Geschichten sind so ein bisschen ausgeklammert, habe ich das Gefühl. Warum hast du dich dafür entschieden? Weil das ist ja auch eine Form von Mutterschaft, die nicht liebend ist.
Ich habe mich gar nicht dafür entschieden im Sinne von, ich habe mir überlegt, das will ich nicht schreiben, sondern ich glaube, die Themen klingen an, sie klingen nicht an, in der Vehemenz, wie du sie jetzt ansprichst, ne? Also Mütter, die nicht lieben, Mütter, die, weiß ich nicht, ihr Kind ablehnen etc. oder schlagen oder wie auch immer. Ich glaube, das gehört zu den vielen Geschichten, die ich selbst vermisse. Also es war keine Entscheidung. Ich habe nicht gedacht, ich erzähle die netten Mütter. Ich glaube schon, dass ich auch schreibe über die Momente, in denen Mütter versagen. Ich schreibe auch über das eigene Versagen. Ich schreibe darüber, wie Versagen in der Gesellschaft gewertet wird. Na, also sobald, also es gibt irgendwie diese Mutter, die irgendwie ihr Kind auf der Straße anschreit und dann sofort irgendwie, die hat's nicht so, die das arme Kind, na, es ist immer das arme Kind, das ist nicht die arme Mutter. Jetzt kann man natürlich sagen, das Kind ist immer das schwächere Wesen und trotzdem gibt es einfach diesen sofort wertenden Blick. Es gibt diese Geschichte von der Mutter, die, und es könnte vehementer sein, aber mir war es eben auch wichtig und vielleicht habe ich es auch deshalb weggelassen, dass ich irgendwie die Alltäglichkeit der Momente zeige, wo wir alle schlechte Mütter sind. Und ich bin manchmal auch eine schlechte Mutter. Und ich würde sagen, meine Mutter war es und alle Mütter, die ich kenne, sind manchmal schlechte Mütter. Und es gibt diese Geschichte, in der es Yara gibt und Yara passt auf ihr Kind nicht auf und es fällt in den Pool und sie passt nicht darauf auf, nicht weil es ihr nicht anders möglich ist und weil sie gerade ein anderes Kind rettet, sondern weil sie einfach verdammt nochmal gerade keine Lust hat und Kaffee haben will und dieses Gefühl hat, jetzt gerade geht's nur um mich. Und es gibt diese andere Mutter in der Geschichte, Bella, die, würde ich sagen, auf eine andere Weise sich, ich weiß nicht, ob sie eine schlechte Mutter ist, aber sich jedenfalls, man könnte die Frage stellen oder die Frage, die ich mir in dem Kapitel gestellt habe, war die nach Schuld und wann machen wir uns offensichtlich schuldig und wann machen wir es vielleicht uns schuldig, ohne es zu sehen, die quasi ignoriert, dass ihr Kind sich vielleicht nicht besonders freundlich benimmt und weil sie auch ihre Ruhe haben möchte, lässt sie das Kind gewähren. Ja, das ist eine andere Form des Schuldigmachens. Und darüber, und jetzt könnte man, ist schlechte Mutter vielleicht zu groß für diese Mütter und trotzdem machen sie etwas, was auf sehr unterschiedliche Weise, könnte man sagen, den Kindern in dem Moment nicht besonders gut tut oder auch der Gesellschaft um sie herum nicht gut tut. Und ich wollte das, also ich hätte auch eine Geschichte im Kopf über eine Mutter, die, weiß ich nicht, ihre Kinder verlässt oder irgendwie auch schlägt oder wie auch immer. Und trotzdem war es mir, nachdem ich Entscheidungen treffen musste, wichtiger zu zeigen, dass das schlechte Muttersein, zumindest für einen Moment, etwas Verbindendes ist, damit man nicht liest. Und wir wissen beide, glaube ich, dass die meisten Menschen, die Bücher lesen, eher privilegiert sind etc., damit man nicht liest und sich denkt, na ja, zum Glück bin ich keine schlechte Mutter, weil ich schlage mein Kind nicht. Ja, also das wollte ich nicht. Ich wollte immer, und das gilt, glaube ich, für alle Kapitel, ich habe versucht, Verbindungen aufzustellen. Ja, ich habe versucht, auch Verbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln, zwischen diesen Müttern und Nichtmüttern herzustellen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, die auf den ersten Blick sich vermutlich auch gar nicht begegnen würden, qua unterschiedliche auch Zeit oder Region, in der sie leben, und die trotzdem miteinander verbunden sind und eben diesem Spiel, wo wir uns ausspielen lassen gegeneinander, Mutter versus Nichtmutter, die gute Mutter versus die nicht, die schlechte Mutter, die Helikoptermutter versus die ich bin super lässig Mutter, sondern eben genau da Verbindungen herstellen, wo sonst Trennlinien gezogen werden.
Ja, ich habe mich gefragt, du schreibst über ein paar Emotionen, die Mütter so fühlen. Du schreibst zum Beispiel über die Trauer, die Mütter tragen. Und wir haben auch schon über Reue gesprochen. Und mir ist dann gerade auch nochmal Scham eingefallen, sich schämen zu müssen oder sich halt auch zu schämen, weil man sich davon nicht freisprechen kann, nicht irgendwie genug zu leisten als Mutter oder so. Und während die Trauer, die Mütter tragen, vielleicht etwas ist, was einfach Raum haben darf, ist ja Scham etwas, was man Mütter lieber nehmen wollen würde. Also wo man sagt, ich würde dir gerne diese Emotionen nehmen, dass du sie nicht empfindest. Ist das auch so ein bisschen das Ziel des Buches gewesen, zu sagen, so bestimmte Emotionen? Und ich meine, Trauer ist auch negativ besetzt, aber Trauer kann ja auch einfach einem Wunsch Raum geben, der nicht passiert ist, aber es ist in Ordnung, dass er nicht passiert ist, aber es darf trotzdem mal Raum haben, dass man dann darüber traurig ist, so. Also das wäre überhaupt keine Emotion, die ich jemandem wegnehmen wollen würde, damit es der anderen Person besser geht, aber Scham zum Beispiel eher. Also es ist, vielleicht auch diese, das das Ziel gewesen?
Ich schreibe nicht mit einem Ziel. Also wenn's quasi am Ende so ist, dass sich jemand weniger schämt, dann bin ich dankbar, wenn das Buch das auslöst. Aber ich schreibe nicht mit einem Ziel, weil ich, wenn ich schreibe, ja noch gar nicht weiß, wohin ich schreibe. Vielleicht war in der Haltung des Schreibens erstmal die Zuwendung da. Auch zu den Müttern, die sich schämen oder zu den Menschen, die sich schämen. Aber ich habe kein Ziel im Kopf beim Schreiben.
Du schreibst gegen Ende, ich bin wie meine Mutter geworden, stelle ich fest, aber ohne zusammenzuzucken, was ich sehr schön fand. Und ist das vielleicht auch ohne mit einem Ziel geschrieben zu haben, aber ist das vielleicht auch das Ergebnis so ein bisschen, dass man so sanfter auf Mütter schauen sollte aber dass du auch sanfter auf Mütter schaust und auch auf deine eigene Mutter dann?
Ja, ich glaube, Sanftheit als Ergebnis, ich würde es gar nicht konkretisieren wollen, also im Blick auf Mütter oder Kinder oder auf Nichtmütter oder meine Mutter. Aber vielleicht steht am Ende Sanftheit.
Schöne Schlussworte. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und danke natürlich auch wie immer an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse und eure Zeit. Auf Wiederhören.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.